The King, der König, der König des Showbusiness, der King of Rock'n'Roll, hieß, heißt und wird immer heißen Elvis Presley. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. RTL Radio Luxemburg widmet Elvis 20 Minuten seiner Sendezeit. Und das nicht nur heute, sondern jeden Sonntag in der Zeit ab 18 Uhr. In enger Zusammenarbeit mit einem deutschen Musikmagazin haben wir diese Serie erstellt, die Einblick in das unvergleichliche, von Ruhm und Reichtum, aber auch von Drama und Konflikt geprägte Leben Elvis Presleys gibt. Diese Serie erhebt den Anspruch, authentisch zu sein. Sie hält sich strikt an die Aussagen der drei Ex-Presley-Leibwächter, die ihre Erlebnisse in dem Buch Elvis – What Happened niederschreiben ließen. Elvis über RTL, jeden Sonntag in der Zeit ab 18 Uhr.
Well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry their blues. So, well, we're just so lonely, baby. Well, we're just so lonely. Well, we're so lonely, they could die. Well, the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they'll never look back. So, well, we're just so lonely, baby. Well, we're just so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you gotta tell the tale. Just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. Well, you'll be just a lonely baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. The desk clerk's dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they'll never look back in their soul. Well, they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
Eine ausgefallene Version vom Heartbreak Hotel stand heute am Anfang unserer Elvis-Show, der dritten Folge innerhalb meiner Serie. Heartbreak Hotel zur Begleitung des großen Fernsehorchesters von Jimmy und Tommy Dorsey. Live über die US-Bildschirme am 28. Januar 1956. Wir erinnern uns, der Memphis-DJ Bob Neal hatte das Elvis-Management an Colonel Tom Parker abgegeben, der vorher übrigens die Country-Größen Eddie Arnold und Hank Snow gemanagt hatte. Parker hatte also schon alle heißen Drähte zu den Medien und besonders in das Fernsehmekka New York. Da gab es eine Reihe von Musikfernsehshows, die überall im Land gesehen wurden und deren Chefs auch wussten, was sie riskierten, wenn sie nicht dem Publikumsgeschmack gerecht wurden. Dann machte nämlich die zahlreiche Konkurrenz das Rennen um die Zuschauerzahlen. Vor diesem Hintergrund muss man die Entscheidungen der Fernsehbosse sehen, denn umstritten war er, der Hüftenschwinger aus dem Süden. Unter Bob Neils Fittichen waren die Boys schon einmal nach New York geflogen, um der Programmjury der Arthur Godfrey Fernsehshow vorzuspielen. Der Daumen zeigte nach unten. Elvis wurde abgelehnt. Einen ähnlichen Fehler machte der Inhaber der Schallplattenfirma Dot Records in Hollywood, als Sam Phillips ihm Elvis für $7,500 anbot, weil seine kleine Firma Sun Records in Memphis nicht in der Lage war, den gesamten US-Markt zu beliefern. Mr. Randy Wood, Chef der Dot Company, lehnte ab. Auch er ging an seinem Glück vorbei. Das war Ende 1955. Wie aber kam Elvis nun doch vor die Kameras der New Yorker TV-Stationen? Colonel Tom Parker hatte eine Empfehlung seines alten Freundes Steve Scholes, eines Plattenproduzenten, bekommen, sich den Hillbilly Ketter mal anzusehen. Und so fuhr Parker nach Shreveport, Louisiana, wo Elvis beim Hayride auftrat, einem Pendant zur Opry in Nashville. Gekauft wie gesehen und Probe gefahren, kann man überschreiben, was kurz darauf geschah. Parker und Presley hatten sich gesucht und gefunden. Schnell war Elvis an eine große Plattenfirma verkauft, und zwar für nunmehr $35,000. Diese Summe nämlich ging an Sam Phillips, und einen Extra-Bonus bekam Elvis in Höhe von $5,000, der das Geld gleich für seinen rosafarbenen Cadillac ausgab und ihn dann seiner Mutter schenkte. Die New Yorker Zeitungen Times, Journal American und Daily News hatten Elvis verrissen. Und auf diese Artikel gestützt, ließ Fernsehboss Ed Sullivan verlauten, bevor ich Presley zeige, lasse ich lieber 60 Minuten das Testbild stehen. Sullivan war solchermaßen großmäulig, weil seine Show zu den meistgesehenen gehörte. Schlecht aber stand es um die Fernsehshow der Brüder Jimmy und Tommy Dorsey, die von Jackie Gleason produziert wurde und seiner eigenen Sendung The Honeymooners vorausging. Die Zuschauerzahlen waren gering. Colonel Parker bombardierte Jackie Gleason und seine Talentjury mit den Rekordzahlen aus den Südstaaten und erreichte schließlich, dass Gleason einwilligte. Zwar sagte er, dass dieser Junge nicht lange machen würde, aber er fügte hinzu, wenn ich nur meinem eigenen Geschmack huldigen würde, hätten wir nichts anderes als Trompeter im Programm. 6 Shows wurden vereinbart, pro Sendung gab's $1,200. Für Elvis' nationale Karriere ging es jetzt ums Überleben. Wie würde er vom ganzen Land aufgenommen werden? Das Studio selbst bot einen wenig vertrauenerweckenden Vorgeschmack. Es war nur zur Hälfte mit Publikum besetzt. Und Elvis sang. Hier ist die allererste Nummer vom 28. Januar 1956.
Well, it's the one for the money, for the show. Free to get it ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! Well, you can burn my house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get it ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Yeah.
Die Musik haben Sie gehört. Haben Sie auch auf den Applaus geachtet? Kein Schreien, Wimmern oder Johlen, nur ein sonores Klatsch-Klatsch, wie aus einem Konzertsaal. Im Januar 56 war Elvis in New York noch nicht bekannt genug, um sein Volk zu ziehen. Eine andere unbestätigte Vermutung ist, dass die Eintrittskarten nur an bestimmte Kreise abgegeben wurden, von denen dann die Saalkapazität nur halb genutzt wurde. Schwamm drüber, es ging ohnehin munter bergauf und mehr über Elvis' Weg durch die New Yorker Fernsehstudios ein anderes Mal. 1956 hatte Elvis in einem Studio in Lynchburg, Virginia, einen biografischen Monolog auf Band gesprochen, der als Folienplatte dem Musikmagazin Teen Parade beigelegt wurde. Es war ein offenes Geheimnis, dass dieser Text von Colonel Parker redigiert bzw. aufgesetzt worden war, was besonders an der Stelle auffällt, an der Elvis von seinem schönen Auto spricht, das Feuer fing und ausbrannte. Hier ist die Passage.
The first car I ever bought was the most beautiful car I've ever seen. It was second hand, but I parked it outside of my hotel the day I got it and sat up all night just looking at it. And the next day, well, the thing caught fire and burned up on the road.
Auch Red West erinnert sich an ein ausgebranntes Auto. Er beschreibt die Sache im Buch Elvis What Happened so. Es war 1955 und wir fuhren in der Gegend von Texarkana an der Grenze von Texas und Arkansas in einem gemieteten Cadillac. Der Wagen überhitzte und fing Feuer. Es hätte gefährlich werden können, aber wir sprangen eben schnell heraus und sahen zu, wie die Karre total abbrannte. Am nächsten Tag rief Elvis wieder zu Hause an und seine Mutter begrüßte ihn mit den Worten, Gott sei Dank, du bist gesund. Ich habe geträumt, du wärst in einem brennenden Auto eingeschlossen. Ich wachte nachts um zwei auf, machte auch Vater wach und war zu nichts mehr zu gebrauchen. Nun, es hatte keine Zeitung dieser Welt darüber berichtet und Mutter Gladys hätte den Brand des gemieteten Wagens durch niemanden erfahren können. Elvis erzählte ihr auch nichts von dem Vorfall. Sie war ohnehin schon genug in Sorge um ihren Sohn. Aber Elvis und mir gab die Sache neuen Anstoß zu weiteren ausgedehnten Gesprächen über Gedankenübertragungen, psychisches Zeug, Seelenverwandtschaft und dergleichen, denn Elvis war davon überzeugt. Und ich muss gestehen, nach dieser Sache war auch ich wieder ins Grübeln gekommen. Eine wahre Begebenheit aus dem Buch der Wahrheit über Elvis. Ein Mietwagen, der abbrennt, ist ein Fall für die Versicherung. Ein eigener Wagen, gebraucht gekauft, der am zweiten Tag abbrennt, das ist ein Fall fürs Herz. Aber verstehen wir uns nicht falsch, nicht Elvis hatte geflunkert, sondern sein Werbetexter. Und der wiederum hat es sicher nur gut gemeint.
Never be a poor boy as long as I got got a dolly like, I got a dolly like you.
Ich selbst habe das englische Originalbuch von Red und Sonny West und Dave Hebler gelesen und weiß, dass Peter M. Kerstens deutsche Übersetzung wortgetreu mit dem Original übereinstimmt. Sobald der King etwas sah, das er haben wollte, ruhte er nicht, bis er es schließlich besaß. Vorzugsweise interessierten Elvis Dinge, die man nicht kaufen konnte. Hobby Nummer 1 war mit Abstand das Sammeln von Sheriffsternen. Nicht etwa nachgemachte, sondern die offiziellen Abzeichen der amerikanischen Gesetzeshüter. Er brauchte nur ein neues Abzeichen zu sehen und schon tüftelte er an einem Plan, um es in seinen Besitz zu bringen. Diese Marotte gipfelte schließlich in einem Besuch beim damaligen US-Präsidenten Richard Nixon. Die Vorgeschichte dazu begann 1970 während einer Party in Hollywood, die von einer Berühmtheit veranstaltet wurde, deren Name aus verständlichen Gründen nicht preisgegeben wird. Im Laufe des Abends stellte sich heraus, dass diese Hollywood-Größe auch noch nebenbei als Geheimagent für das Federal Narcotics Bureau, Amerikas Rauschgiftbehörde, tätig war. Elvis sah bei ihm die Dienstmarke und flippte aus. Wahrscheinlich kann nur ein Psychologe die Besessenheit des Kings im Hinblick auf Uniformen und Dienstmarken erklären. Diese Dienstmarke jedenfalls wollte er. Er wandte sich an John O'Grady, einen Freund und Ex-Polizisten, und bat ihn, sich darum zu kümmern. O'Grady arrangierte ein Treffen zwischen Elvis und dem Chef der Rauschgiftbehörde, John Finlater. Am Tag des Treffens tat Elvis etwas Ungewöhnliches. Er setzte sich selbst hinters Steuer, verzichtete auf die Begleitung seiner Leibwächter, bestieg ein Linienflugzeug und besuchte Finlater unter dem Decknamen John Burroughs in seinem Büro. Sofort kam er zur Sache. Er erklärte dem überraschten Behördenchef seine Bereitschaft, am Kampf gegen das Rauschgift teilzunehmen und bot gleichzeitig eine Spende in Höhe von $5,000 für den Antidrogenfonds an. Finlater sagte ihm, die Behörde dürfe keine Spenden annehmen. Dann zeigte Presley ihm einen Teil seiner Dienstmarkensammlung und bat um die begehrte Rauschgift-Agentenplakette. Doch Finlater machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Mit knappen Worten erklärte er dem King, dass er zwar gerne eine Ehrenplakette, jedoch nicht das offizielle Abzeichen haben könne. Elvis bemühte alle seine Überredungskünste, doch Finlater blieb hart. »Ich verstehe«, sagte Elvis schließlich, bedankte sich für das Gespräch und ging. Aber damit war die Sache längst nicht ausgestanden. Und wir beschließen die heutige Folge mit einer raren Fassung des Titels I Wanna Be Free. Die Filmfassung aus Jailhouse Rock. And here's Elvis.
There's no joy in my heart, only sorrow. And I'm sad as a man can be. I sit alone in the darkness of my lonely room, and this room is a prison to me. I look out my window, and what do I see? I see a bird way up in a tree. I wanna be free.
Oh yes.
Free.
Oh yes.
Free.